Und je mehr ich dann so in den Psalmen geschaut habe, was könnte man jetzt nehmen, da fiel mir auf, dass eigentlich auch die unbekannten Psalmen von einer ganz besonderen Tiefe sind, in welcher Lage sie sich auch befinden. Sie sollten die Psalmen nicht nur beten, sondern sie sollten sie auswendig lernen. Es ist doch in Ihrem Leben auch so, dass der 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, oder 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, so einen Frieden ausstrahlt. Ich dachte heute Abend, wir sollten einmal den Psalm 92 nehmen. Ich habe ihn noch nie in einer Bibelstunde behandelt. Habe auch nie darüber gepredigt. Wir haben jetzt die Ordnung der Psalmen nie so richtig durchgenommen. Deshalb noch einmal ein Hinweis, dass dann in 93 und dann wieder in 96, 97, besonders 97 bis 99 die Königspsalmen Gottes, vom Gotteskönigsamt kommen, wenn man so ein bisschen sich in der Bibel ordnet. Ich habe früher einmal, als ich studiert habe, mir in meiner deutschen Bibel das angestrichen immer ein Stichwort drüber gemacht. Das hat mir in dieser alten Lutherbibel sehr viel geholfen. Ich nehme das heute noch oft aus dem Bücherschrank, weil sie inzwischen aus dem Leim gefallen ist, dass man einfach drüber schreibt, Königtum Gottes oder Dank oder und immer mit einer anderen Farbe. Dann findet man auch sehr schnell Trost, Anfechtung, Leiden, so ein Stichwort. Und das hilft sehr, wenn Sie sagen, ich suche jetzt für eine bestimmte Lage einen passenden Psalm. Der anschließende Psalm 93 handelt vom Königsamt Gottes, von der Größen, Königsherrschaft Gottes, auch nachher gewaltig 96, 97. Aber dies 92, das ist, wie überschrieben im Vers 1, ein Psalmlied für den Sabbattag. Überschrieben bei mir, Freude am Lob Gottes. Haben Sie andere Überschrift? Ausgleiche. Freude am Lob Gottes. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen, auf dem Psalter mit 10 Saiten, mit Spielen auf der Harfe, denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. Und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Denn siehe deine Feinde, Herr, siehe deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden, aber mich machst du stark wie den Wildstier. Haben Sie ein anderes Wort? Einhorn? Wer hat Einhorn? Das ist eine alte Lutherbibel. Haben Sie so eine alte Frakturschrift noch, ja? Das war alte Luther Einhorn, da komme ich nachher drauf. Und salbst mich mit frischem Öl. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. So ein Wort muss man sich ja anstreichen. Denn es ist schön, dass das Alter eine Segenszeit sein kann, nicht bloß eine Last. Dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Warum darf man den Psalm nur am Sabbat singen? Ein Psalm für den Sabbat. Schwierig. Das ist relativ einfach. Der Sabbat hat im Alten Bund seine feste Verankerung in der Schöpfungsordnung. Siebte Tag als ein Tag der Ruhe, als ein Tag, an dem man sich freut über den Werken der Schöpfung. Und dieser Psalm ist ein Psalm, der Gott preist über den Werken der Schöpfung. An dieser Stelle geht das Neue Testament ein Stückchen weiter. Jesus hat ja die jüdische Sabbatordnung an einer Stelle durchbrochen. Nicht in der Weise, als ob die Sabbatheiligung für uns nicht wichtig sei. Aber er weist darauf hin, dass der Sonntag, den auch die Urchristen gewählt haben als Auferstehungstag, hinweist auf die kommende Erlösung. Unser Sonntag unterscheidet sich vom jüdischen Sabbat. Nicht dadurch, dass wir sagen, uns macht nichts aus, auch eine Steuererklärung am Sonntag zu machen. Das wäre eine Sünde. Und auch wieder sagen, die Entheiligung des Sonntags ist eine Sünde. Wir sind sehr rigoros, wenn es um das Gebot der Ehe geht, mit Recht, aber wir wollen auch sehr rigoros sein, wenn es um die Sonntagsheiligung geht. Und es ist nicht alles nötig, was man am Sonntag macht. Ich bin überzeugt, Sie kommen in Ihrer Lebens- und Berufsordnung nicht klar mit Gott, wenn Sie nicht den Sonntag heiligen. Dann gibt es da Dinge, dass unsere Krankenschwestern tätig sein müssen. Dann müssen Sie gucken, dass Sie einen Tag haben, der die kommende Erlösung Gottes widerspiegelt. Ein Vorgeschmack der Herrlichkeit. Übrigens war das auch im jüdischen Sabbat dann schon drin. Der Ruhetag, auf den sie zulaufen, an der Wüstenwanderung schon sehnsüchtig erwartet. Aber hier in diesem Psalm ist auch ganz klar, dass die Freude Gottes über den Werken der Schöpfung hier besungen wird. Nun ist das für uns klar, dass wir als Christen die Natur, die Schöpfung, sagen wir lieber Schöpfung statt Natur, die Schöpfung ganz besonders ehren und auch als Gabe Gottes entdecken, wenn wir gerade so herrlich den Neckar entlang gefahren sind. Das ist ja so schön. Und ich habe den kleinen Odenwald noch nie gesehen, der Acklastershausen und so weiter. Wie die Welt schön ist. Man sieht das ja nie, wenn man selber am Steuer sitzt. Da sieht man ja nur die Wegweiser und die blöden Leute, die nicht aus dem Weg gehen. Aber die Landschaft sieht man ja überhaupt nie beim Autofahren. Aber im Bus sieht man das ganz anders, wie schön die Welt ist, die Gott gemacht hat. Hoffentlich haben Sie in Ihrem Urlaub Zeit, die Werke der Schöpfung zu sehen. Heute ist es ja leider so, dass diese Schöpfung auch wieder in einem falschen Sinn gesehen wird als ein ursprünglicher Paradieszustand. Das ist ja nicht wahr. Diese Schöpfung steht draußen nicht bloß durch den Menschen in einer großen Not, sondern sie ist in sich schon sehr beschädigt. Die Schöpfung ist nicht im Frieden. Da gibt es ein Leiden der Kreaturen. Paulus hat in seiner großen Erlösungssehnsucht ein Auge darauf gehabt und hat davon gesprochen. Und wir sollten das auch immer wieder, wo wir mit grünen Ideologen zusammenkommen, ganz deutlich sagen, das unterscheidet uns meilenweit. Die Leute meinen erst, wie wenn wir Gras fressen wie die Tiere und wenn wir wieder vielleicht die Elektrizität abgeschafft haben, dass dann wieder das Paradies kommt. Das ist doch nicht wahr. Ist doch nicht so, dass man jetzt die Technik verteufeln kann. Sondern damit wir entdecken die Werke Gottes in der Schöpfung, die sind groß und gewaltig. Ist doch unheimlich, wenn man jetzt diesen Vulkan Pinatubo da auf den Philippinen beobachtet, immer auch in der Sorge um, nicht nur um diese Schwestern, die dort sind, von christlichen Fachkräften, sondern auch für alle Menschen, die dort leben. Was ist die Schöpfung Gottes? Ein unheimlicher, unruhiger Teil dieses Kosmos. In vielen Teilen der Welt brodelt es. Die Katastrophe von San Francisco und Los Angeles, die kommt noch. Wenn dort das Beben sein wird. Und wir wissen nicht, was uns bei uns noch alles kommen wird an Katastrophen. Und nicht bloß, weil der Mensch was macht. Sagen wir immer wieder. Sondern weil diese Kreatur hineingerissen ist in den Sündenfall des Menschen. Und darum ist das Danken und das Loben über den Werken der Schöpfung. Und wir sollten es uns jetzt nicht nur am Sabbat, sondern auch am Dienstag zum Gesetz machen, Gott zu loben und zu danken. Herr, ich danke dir, dass du mir heute die Kraft gibst. Was funktioniert alles in ihrem Körper? Und wenn man Mahlzeiten genießen kann, wenn die Augen sehen, beobachten Sie mal einen Schwerkranken nach der Operation, das erste Löffel Suppe und die Dankbarkeit. Und manchmal muss uns Gott die Gaben entziehen, bis wir es wieder genießen können, was alles an uns funktioniert. Die ersten Schritte nach einer Krankenzeit, ich konnte aufstehen, ich konnte wieder selber auf die Toilette gehen, so herrlich, ich kann wieder gehen. Und wir rennen durch den Tag und wissen gar nicht mehr, was uns Gott in seiner Überfülle schenkt. Ist gar nicht arg lang, dann wird in unserem Körper alles verfaulen. Wir stehen doch in der Fülle des Handelns Gottes drin. Wir leiden immer wieder darunter, dass das zerbrechlich ist. Jeder von uns spürt, dass die Krankheit schon zuschlägt und dass da die Mattigkeit kommt und dass Haare rausgehen und Zähne wehtun und wackeln. Aber wir haben doch noch so viel der Güte Gottes. Und das, was um uns her ist, das war oft in den Kriegstagen auch besonders bewegend, wenn man dann erlebt hat, wie im Frühling ein Baum plötzlich losblühte und die ganze Schönheit der Schöpfung Gottes erstrahlt. Das Wunder der Geburt eines Menschen, ist ja nie zu fassen, was da geschieht. Ein Kind ist geschenkt. Wir sollten Gott viel mehr preisen und dort stehen bleiben und staunen über die Wunder Gottes, die er tut. Übrigens, der Rolf Dürrstein, Dr. Rolf Dürrstein, der hier früher in unserer Bibelstunde war, der hat mir vor ein paar Tagen geschrieben und auch von seiner Tochter, die war ja vor Jahren, hat sich herausgestellt, eine ganz schwere heimtückische Krankheit, die, ich weiß nicht, ob täglich oder in der Woche, riesige Mengen Cortison und das bei einem Kind verlangt hat. Und nach all den Befunden ist das eine sehr schwere Sache gewesen. Es haben viele hier mitgetragen. Rolf Dürrstein mit seiner Frau, die wohnen jetzt in Bietigheim-Bissingen, und er schrieb, unsere Tochter ist jetzt als geheilt aus dem Olgäle entlassen nach Jahren. Gott tut auch große Wunder. Und man kann das bei diesen schweren Krankheiten oft gar nicht verstehen. Was will denn Gott noch tun in unserer Mitte? Als dass er hier und da auch bei aller Not und bei allen Enttäuschungen immer wieder auch seine Macht zeigt. Jeder Sonnenaufgang ist überwältigend. Jedes Gewitter nötigt einem Achtung ab. Man wird still über dem Brausen der Winde, über dem Rauschen der Meereswogen. Und das ist auch etwas, was doch bei uns leben darf, weil wir etwa am Sonntag das Lied gesungen haben, geh aus, mein Herz, und suche Freud. Und das spricht uns doch so an, weil wir mehr mit der Schöpfung leben müssen. Und ich möchte Sie auch bitten, wo Sie jetzt in der Anfechtung leben, freuen Sie sich an den Gaben Jesu. Sie haben ganz recht, das tröstet Sie nicht in der Traurigkeit. Und ich kann nicht, wenn ich am Friedhof stehe und Trauernde tröste, sage, guck doch den schönen Blumenstrauß an und das Blumengebinde, wie die Blumen blühen. Sondern werde ich vom Kreuz Jesu reden, von seinem Sieg über die Verlorenheit des Menschen und über seinen Auferstehungssieg. Das ist der Grund, wo unser Glaube hängt. Aber trotzdem dürfen wir Gott preisen über seinen Werken der Schöpfung. Mein Glaube ruht im Kreuz, das muss klar sein. Da gucke ich nicht auf den Apfelbaum. Verstehen Sie? Wenn ich angefochten bin, sage ich nicht, ach wie schön die Geranien blühen. Es gibt immer Leute, die meinen, das wäre das Evangelium. Das Evangelium heißt, Jesus hat uns errettet. Und wir sind in seiner Hand und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das ist Evangelium. Aber es gibt dennoch Dinge, wo ich Gott preise über seine Größe. Und dazu gehört dieser Schöpfungspsalm. Ich will dir Lob singen, deinem Namen. Es wird zuerst gesagt, es sei eine köstliche Sache, eine Labsal, wenn man dankt. Das Danken ist nicht so, als ob Gott darauf angewiesen wäre. Manche meinen, Gott sei beleidigt, wenn wir ihm nicht danken. Ach, Gott hat den Schall der himmlischen Heerscharen, das braucht doch Gott nicht. Aber es ist schön, wenn hier auf Erden das Lob Gottes erklingt. Wir sollten viel mehr loben und danken. Am Morgen des Tages beim Zähneputzen, beim Duschen, verstehen Sie? Und nachher nehmen Sie sich Zeit in Ihrer Seele, Gott zu preisen und zu danken. Es ist eine köstliche Sache, weil ihr bedrängtes Herz aufatmet. Und es ist auch eine Frage, ob wir nicht bei Kranken oft mehr singen sollten. Es hängt ganz davon ab, wie wir es machen können, aber wir wissen doch, dass viele Kranke auch erquickt wurden durch das Lob Gottes. Als mein Onkel Johannes Busch damals nach dem schrecklichen Autounfall, wo ihn ein betrunkener Karnevalist den Fahrer totgefahren hat, und er dann in dem Krankenhaus lag, kurz vor der Amputation des Fußes, es war alles vereitert damals in diesem Knochen, und er hatte so furchtbare Schmerzen, und dann hat er nur im Radio die Kantate gehört, sei loben er dem höchsten Gut, im Vater aller Güte. Das ist eine herrliche Bach-Kantate, wo nur alle Verse von dem schönen Lied durchgesungen werden. Und ich glaube, sowas ist wirklich auch, man muss sich daran erinnern, sowas Schönes, dass Sie das einfach, keine GEMA wird Sie daran hindern können, dass Sie auf eine Kassette überspielen, an einem Krankenbett ablaufen lassen, hör das. Da geht so eine Kraft aus, so kommet vor sein Angesicht mit Jauchzen, vollen Springen, Singen, bezahle die gelobte Pflicht und lasst uns fröhlich singen. Gott hat das alles wohl gemacht, alles recht gemacht, gäbt unserem Gott die Ehre. Und ich weiß nicht, es gibt so andere Stellen, wo sie sagen, da bin ich mehr berührt, und es gibt einen anderen Typ von Musik, und der andere sagt, wenn ich ein Lied höre von Fanny Crosby oder wenn Wilfried Mann singt oder was. Nun, da gibt es uns Gott verschiedene Geschmäcker. Aber wir dürfen doch Gott preisen und darüber werden wir fröhlich. Das Danken für die heute vorhandene Gegenwart Gottes. Warum dem Namen Gottes Lob singen? Gott hat den Namen, welchen Namen? Einen Haufen Namen. Retter, Erbarmer, Vater, König. Das sind alles seine Namen. Er hat nicht irgendwie so einen Simsalabim-Namen, sondern hat einen Namen, was er wirklich ist, einen Namen, der sich deckt mit seinem Werk. Das soll mir ein herrlicher Name sein, dass ich mich deiner erbarme. Ich will deinem Namen singen, Herr, dass du nicht bloß ein Gott bist für dich, sondern immer für uns. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkünden. Was ist das am Morgen? Am Morgen die Gnade, dass der ewige, erhabene Gott, der über den Welten thront, in meiner Hütte einkehren will, vor meinem Herzen steht und anklopft, dass ich, kleines Würstlein, ihn aufnehmen darf und dass er hier seinen Himmel offen stehen lassen will bei mir. Das ist Gnade, unverdient. Dass er seine Engel aussendet, dass sie mich schützen, dass seine Gnade, seine Gunst, dass er die alte Schuld wegnimmt und alles durchstreicht. Und ich will des Nachts deine Wahrheit verkünden. Ich habe entdeckt, dass man in den schlaflosen Stunden am meisten Frieden findet, wenn man über irgendetwas nachdenkt, auch von den Geheimnissen Gottes. Bei mir ist das immer sehr schön, wenn man dann denkt, jetzt hast du eine Ansprache, eine Predigt. Ich liege da viel wach, aber man kriegt einen großen Frieden, wenn man nachsinnt über die großen Wahrheiten Gottes. Das sind die großen Zusagen Gottes, die beständigen Pfeiler des Glaubens. Und auf einmal ist man in eine ganz andere Welt versetzt, weil nachts oft die Sorgen so kommen. Nachts hat man Angst, es wird dunkel. Und wenn man dann die Wahrheiten Gottes sich vorhält, die Wahrheiten, die ganz klar zugesagten Wahrheiten. Was sind denn die Wahrheiten? Sind die Wahrheiten? Dass er mich geschaffen hat. Dass er mich nicht hinausstößt. Dass er nahe ist den Zerbrochenen. Dass er mich auf ewig selig machen will, dass er mich nicht dem Tode lässt. Ich kann nachsehen, wo ich will, ist alles fest verbürgt, fest gesagt, und da kann niemand dran rummeckern. Das sind die Wahrheiten Gottes, an denen er sein Wort gegeben hat. Du kannst dich darauf verlassen. Nun wird gesagt, mit allen Musikinstrumenten. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, ich glaube, den gibt's gar nicht mehr, Frau Rigaud, gibt's noch den Psalter mit 10 Saiten? Ich glaube, ja, aber mehr als 10. Mit 10 gibt es noch. Also ich kenne die immer bloß mit 12 und Banjo mit 8 und mit 4 und mit. Also das Interessante, es muss ja auch etwas gewesen sein. Nur wird hier gerade gesagt, es ist ganz unwichtig, in welcher Festlegung das erfolgt, mit allen Vielfalt der Instrumente. Es gibt ja immer wieder Leute, die auch so Gesetze aufstellen, und wir haben einen lieben Kassettenhörer unserer Gottesdienste, ein Bäcker in Hornberg, da wo es Hornberger Schießen so ausgeht, wie es Hornberger Schießen ausgeht. Und der hat so einen arg erzürnten Brief geschrieben, sei alles sehr gesegnet, aber so furchtbar, wenn das Wumm, Wumm beim Jugendchor von der Trommel kommt. Und da hat meine Frau gesagt, jetzt schick mal halt vom letzten Sonntag, lassen wir die Kassette ausfallen. Also es gibt halt immer wieder, verstehen Sie, da gibt es eben auch so, es gibt auch Dinge, die mir nicht gefallen und Dinge, die Ihnen nicht gefallen, deshalb haben Sie andere Frisur als ich. Und so ist auch beim Lobe Gottes, wir haben verschiedene Stilformen, wir sollten einander freigeben. Es wird immer wieder schwierig, wenn es einer mit der biblischen Ordnung begründet. Das kommt dann so vor, wenn man dann in der Jugendgruppe ist und dann kommt einer und sagt, warum brauchen wir eine Tischtennisplatte? Der Herr Jesus hat auch nicht Tischtennis gespielt. Aber das ist eben so schwierig. Ich glaube, die Bibel gibt uns ein Stück weit Freiheit, dass wir Dinge machen dürfen zur Freude und zur Ehre Gottes. Und hier gehört ganz bestimmt dazu, und um das ist mir wichtig, dass wir nicht von unserem Geschmack den anderen beurteilen, wie Da mag es Grenzen geben, wo wir darauf hinweisen und sagen, kommt da nicht eine andere Kraft durch, die vielleicht doch etwas hemmt. Aber oft sind es auch nur Erziehungsfragen. Gerade in den Stilfragen der Musik ist das wichtig, dass wir solche Dinge einmal klären. Denn die Instrumente, auch die biblischen Instrumente, die waren alle natürlich auch im heidnischen Gebrauch. Und es gibt auch Orgeln, die im säkularen Bereich verwendet werden. Manche meinen, es müssten bloß Instrumente sein, die bloß geistlich benutzt werden können. Die Forderung gibt's nie. Die schönsten Melodien unserer Kirchengesangbücher kommen alle aus weltlichen Liebesliedern oft. Also muss man bloß mal die Musikgeschichte durchgehen. Nun ruhen alle Wälder, breit aus die Flügel beide. Innsbruck, ich muss dich lassen, man könnte bei jedem Lied mal zurückgehen. Aber ich will Gott mit diesen bestehenden musikalischen Mitteln preisen und ihn ehren. Und es ist doch so schön, dass der Inhalt der Lieder eindeutig ist. Und das freut mich auch immer so beim Jugendchor, wenn ich das sehe, wie die jungen Leute das so aus Überzeugung singen und es als Verkündigung uns darbieten. Dann ist es schön. Denn du, Herr, lässt mich fröhlich singen von deinen Werken. Er sieht es als ein Vorrecht an, dass er singen darf. Ich rühme die Taten deiner Hände. Hier geht es um die Schöpfungswerke. Bitte, nehmen Sie das vielmehr auf. Da heißt es ja mal in einem Satz, mein Leib und Seele freuen sich. Der ganze Leib freut sich mit in meinem lebendigen Gott. Und Wilhelm Busch hat mal, da gibt es auch so eine schöne Kassette, wo er dann sagt, meine Milz freut sich mit und meine Galle freut sich mit, wo das in allen Organen richtig durchmacht. Ich will mich freuen an der Größe meines Gottes. Und nun kommt ein Abschnitt über die Gottlosen. Das sind die Blinden, die das nicht sehen. Arm sind die Menschen, die den großen Gott nicht erkennen. Es ist schlimm. Ich frage mich, wie das Menschen überhaupt schaffen, ohne Gott leben zu können. Sicher wissen Leute irgendwo, dass noch an Gott geht, aber wenn ich das nicht weiß in meinen Nöten, in meinen Schwierigkeiten, wenn ich mich nicht auf ihn verlassen kann, wenn ich nicht meine Not bei ihm ablegen kann, wie arm bin ich. Und da wird gesagt, was ist eigentlich der Mensch ohne Gott? Er ist wie ein Gras, das sein Bild, das oft aufgenommen wird im Psalm 90, oder wir kennen es aus Jesaja 40, wie ein Gras, das blüht. Die schöne Blume blüht in all den Farben und dann schneidet man sie ab und legt sie auf den Komposthaufen und damals hat man sie abgebrannt und dann vergeht sie. Jesus hat nochmal das Bild von der Blume aufgenommen. Seid ihr denn nicht viel mehr als das Gras auf dem Felde, wenn euer himmlischer Vater für euch sorgt? Aber ein Gottloser hat sonst nichts. Nun wehren sich ja die Gottlosen immer, wenn wir sagen, ja, also wenn ich gottlos wäre, dann könnte ich auch sagen, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann sagen sie, sie leben nicht so. Aber ich möchte immer sagen, das seid doch schön blöd. Also, wenn euch die Ewigkeit eh fehlt, dann würde ich diesem irdischen Leben noch alles, was möglich ist, abbringen. Ich finde das toll, dass da manche Leute sagen, und ich lebe ein Leben der opfernden Hingabe. Aber logisch ist mir es nicht mehr verständlich, wenn es keine Ewigkeit gibt. So war der Paulus auch ein Realist und sagte, da muss man eigentlich noch eins draufhauen und sagen, dann los. Gottlose sind arme Leute, wenn sie nicht die Gegenwart Gottes sehen, auch in den Wundern der Schöpfung. Wir sollten auch im Gespräch mit Ungläubigen immer dran denken und die Brücke bauen. Sagen Sie es doch. Sagen Sie es an den Werken der Schöpfung immer wieder, wie es in Ihrem Leben entdeckt wird. Die Übeltäter blühen alle nur, um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibst ewiglich. Und nun kommt noch ein Abschnitt über die Feinde. Deine Feinde werden umkommen. Israel hat sich in einer furchtbaren Auseinandersetzung befunden. Und heute läuft eine nicht weniger schlimme Auseinandersetzung um Gott. Es gibt eine Feindschaft wider Gott. Der Teufel hat sich bloß verstellt und er kann das Wort Gottes viel besser auch durch die Christen selber zerstören. Und er sitzt mittendrin in der Gemeinde, das ist in der Bibel so genannt. Und da werden wir das sehen, wie das schlimm ist, wenn die, wissen Sie, im Dritten Reich sich zurückerinnern. Da hat doch eine Sportpalastkundgebung 1936 stattgefunden, dass Sie noch wissen. Also 1933 ist der Hitler an die Macht gekommen. 33 war hier schon der ganzen Gemeinde, der ganze Kirchengemeinderat bei der bekennenden Kirche. 34 war schon der Bischof Wurm verhaftet, wochenlang die Stuttgarter Gemeinde hingezogen und haben dort Choräle gesungen, bis die Polizei es aufgelöst hat. Aber 36 haben die dann endlich, die Nazi-Christen, ihre Maske fallen lassen. Und da war ein Assessor Krause, Studienassessor Krause, der im Sportpalast unter dem Jubel der Tausende dann gesagt hat, dass das Alte Testament ein Judenbuch sei. Hat er recht, ist ein Judenbuch. Ein Juden. Aber er hat es anders gemeint. Und da sind die letzten Bibelchristen wach geworden und wussten, was los war. Was mich heute wundert, dass eine Gottlosigkeit um die andere erzählt wird. Gott ist tot, Gott ist rot, Gott ist eine Frau. Und wir sagen, naja, das sagt die halt, das ist eine Diskussionsgrundlage. Wir lesen uns im Gemeindeweib, beim Kirchentag, sehr anregend. Man muss sich ja damit auseinandersetzen. Oder jetzt in einer neuen Sache, dieses gottlose Referat in Australien beim Weltkirchenrat, dieses gotteslästerliche Referat. Ja, das ist ja eine gute Grundlage für eine Diskussion in Gemeindekreisen. Man kann daran merken, man muss die Frauen viel ernster nehmen mit ihren Meinungen. Ja, so hätte man ja damals auch sagen können, der Studienassessor Kraus ist interessante Meinung, man muss ja die Meinung nicht teilen, man kann ja widersprechen. Ich halte das nicht für möglich. Hier ist die Toleranz für uns erschöpft. Was heißt das? Wir schreien nicht nach dem Todesurteil, sondern wir sagen, das ist nicht die Stimme Jesu, das ist falsch. Und wir müssen den Mut wieder haben zu sagen, das ist falsch und auf dieser Kanzel darf so eine Stimme nicht laut werden und ich will nicht dort teilhaben, wo so ein Unsinn erzählt wird. Und ich muss mich heute von falscher Lehre trennen, das steht im Neuen Testament auf Schritt und Tritt. Und da muss ich aufpassen, dass ich da nicht dabei bin und sage, aber das ist doch interessant und das ist doch bloß eine Meinung von einem Einzelnen. Es war immer so eine Meinung von einem Einzelnen. Auch wo falsche Lehre im Neuen Testament war und der Paulus zur Trennung aufgerufen hat. Wir müssen aufpassen, dass es da keinen Kompromiss gibt. Gegen die Feinde Gottes. In unserer Kirche reagiert man sehr sensibel, wenn irgendjemand einen höheren Kirchenfürsten beleidigt. Wir sollten sensibel werden, wo die Ehre Gottes und die Ehre des Wortes Gottes in den Dreck getreten, die Wahrheit des Wortes Gottes beschädigt wird. Da gibt es gar keinen Kompromiss. Nein, muss da gesagt werden. Und das sind Momente, wo sie ganz still aufstehen und aus dem Raum rausgehen und wenn es mitten in einer Predigt ist. Gar keine Demonstration, aber sie haben dort keinen Platz mehr, wo die Lästerung erfolgt. Und ich meine auch nicht, es ist unsere Aufgabe, auf Schritt und Tritt das zu machen. Gibt es Leute, die sagen, aber Ludwig Hofacker wäre auch zum Kirchentag gegangen. Ist immer blöd, über Tote zu sagen, wo die alles auch noch hingegangen wären. Ich weiß das nicht so sicher wie die Leute. Ich sage nur, ich kann das nicht. Ich habe von Gott die Vollmacht nicht. Mir gelingt es nicht einmal unter Freunden, eine falsche theologische Meinung zurechtzurücken. Mir ist es noch nie gelungen, Theologen zu überzeugen. Ich habe nur den Protest geerntet und dann haben sie gesagt, der ist so eingebildet oder was. Also ich bin nicht der Mann, der das kann. Wenn Sie es können, machen Sie es. Ich kann nur sagen, ich will an meinem Stück arbeiten, aber ich will der falschen Lehre, der Feindschaft gegen Gott keinen Raum lassen. Und wer solche Worte, die so auch, wenn man denkt, die wie das war, die reden vom Tode Gottes, was soll der Unsinn? Die Lästerung Jesu. Und ihm einfach, der war nicht Gottes Sohn, das haben die ihm nur angedichtet, sagt Heinz Zandt. Damit ist dieser Mann für mich nicht mehr diskussionsfähig. Es mag ein ehrenwerter Mann sein, ich wünsche ihm, dass er hohe Positionen erreicht und hohes Alter erreicht, dass Gott ihm seine Freundlichkeit gewährt, aber er ist nicht mein Bruder im Glauben. So wie ich einen Hindu achte und einen Buddhisten achte, ich achte auch einen Atheisten, aber es hat mit einer christlich-evangelischen Haltung nichts zu tun. Wer Jesus seiner Würde und Ehre beraubt und ihn zum selbstgemachten Hochstapler erklärt. Also ich möchte nur sagen, dass mit den Feinden ist ein Wort auch für unsere Zeit. Denn siehe deine Feinde, Herr, siehe deine Feinde werden umkommen. Alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber mich machst du stark wie das Einhorn. Luther hat nicht gewusst, was das ist. Da steht von einem Wildstier und es ist schwierig, aus dem Hebräischen richtig darzulegen, um was es sich handelt. Luther hat sicher nicht falsch übersetzt, wenn er Einhorn sagt, denn das Einhorn war so ein Fabeltier. Ein Tier, das nur ein Horn hat und das auch im Märchen immer wieder vorkommt als ein Wundertier der Kraft, der Weisheit und der Macht. Sie sehen ganz häufig in der Kunst, in den mittelalterlichen Kirchen dieses Einhorn. Und das kommt aus dieser Stelle, Psalm 92. Du machst mich stark wie das Einhorn. Denn das Einhorn ist sonst ein Fabeltier. Biblisch ist sicher gemeint, du machst mich stark wie eine ganz besondere Form eines Filzstiers. Das muss ein sehr urwüchsiges Tier damals gewesen sein im Nahen Osten. Und hier wird gesagt, und das ist so schön immer im Alten Testament, du machst mich stark wie ein Büffel, nicht? Irgendso, du machst mich stark, das müssen wir auch unseren jungen Burschen immer so Bibelstellen zeigen. Die wollen ja auch mit ihrem Leben was gestalten. Wir haben gestern eine Besprechung gehabt, das war ein sehr erfolgreicher Tag in Korntal, über die Planung des nächsten Gemeindetages im Neckarstadion, im Killesberg. 1992 auf dem Killesberg, und da sind so viele Arbeitsgruppen. Da heißt eine Arbeitsgruppe auch, mit der Bibel die Welt von morgen gestalten. Und sicher eine große Arbeitsgruppe. Wir haben gesagt, wir haben so viele junge Leute, die auch heute schon in Führungspositionen sitzen, denen man immer sagen muss, nicht pass auf vor der Welt und die ist so böse und die ist so sündig, sondern du darfst mit den Gaben Gottes auch in dieser Welt etwas wirken. Und da steht ja viel in der Bibel drin, nicht bloß das mit dem Einhorn, mit dem Wildstier, sondern dass Gott uns gebraucht, dass wir Frucht wirken, dass es ein Ruf ist. Man muss sich doch nicht in der Welt verstecken. Manche Christen, die wachsen so auf und meinen, dann ist besser, ich sterbe möglichst bald schon wieder und gehe in die himmlischen Herrlichkeiten ein. Sondern nein, ich habe in dieser Welt einen Auftrag und die Zeit möchte ich nützen und dann ist jeder Tag kostbar. Und ich darf etwas wirken und Gott gebraucht mich auch in meiner körperlichen Schwäche, auch mit meinen Begrenzungen und macht mich stark wie ein Wildstier. Es ist ja immer ein Wunder, wenn Gott dann plötzlich schwachen Menschen eine solche Durchschlagskraft schenkt, Kranken plötzlich noch so eine Stimme schenkt, dass sie wirken können und das schafft, dass etwas durchdringt. Sehen Sie, du machst mich stark wie den Wildstier. Das heißt nicht, dass jeder strotzen muss von Körperkraft, sondern dass ein Ludwig Hofacker mit seiner schwachen Stimme so in unser Württemberger Land hineinrufen konnte, dass nach 180 Jahren noch die Wirkungen zu spüren sind. Und er war ein Sterbender mit einem angeschlagenen Körper. Das ist wunderbar, wenn das Gott schenkt. Er macht mich stark wie einen Wildstier. Und salbt mich mit frischem Öl. Das war natürlich ein kosmetisches Mittel, ein medizinisches Mittel. Haben wir ja heute auch noch. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Mit Freude. Sie können mich gar nicht erschüttern, denn Gott wird mit denen fertig, ich nicht. Es ist einfach toll, wenn man heute den Russland-Film da gesehen hat vom Krieg und da war Hitler und da war Stalin und Gott nimmt die Mächtigen und plötzlich dreht er das alles um. Was war vor ein paar Jahren noch der Kommunismus? Und wie habe ich das selber immer gesehen mit den inhaftierten Christen in Russland? Und Gott kann plötzlich die alles rumdrehen. Es ist ihm ein leichtes, er ist so groß, wir sollten viel mehr Gott anbeten und ihn preisen. Und nun kommen die schönen Verse, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Wahrscheinlich der schönste Baum, die Zeder auf dem Libanon. Und der Palmbaum mit seinen großen Blättern im heißen Land, so wird der Gerechte grün. Sie hören bei Gerechten immer, das ist der Sündlose. Das ist aber in der Bibel nicht gemeint. In der Bibel meint der Gerechte, einfach vom Wortsinn her, das liegt in der Übersetzung, der Gerechte heißt der, der mit Gott lebt, der im Bund mit Gott steht. Ist auch gleichzeitig einer, dem Gott die Sünden vergeben hat. Wir sind sehr dankbar, dass unser Jürgen Schwarz hier übersetzt, bloß dass Sie sich nicht irritieren lassen durch die Stimme. Wir sind immer dankbar, dass wir Freunde haben, die übersetzen. Aber dass der Gerechte, das meint also der, den Gott gereinigt hat, dem er die Sünden vergeben hat, den er reingewaschen hat, aber der mit Gott im Bunde lebt, das ist Abraham, der war nicht fehlerlos. Sondern der Gott vertraut und Gott glaubt, das ist der Gerechte. Das sind Menschen, die Sünden haben, aber die Sünden vergeben haben und die auf Gott vertrauen, der wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Nicht die Sünden sind das Schlimme, sondern das Glaubenslose ist das Schlimme, wenn ich nicht mit Gott lebe. Ich darf Gott zur Ehre grünen. Nun kommt noch ein anderes Bild. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes dienen. Das muss offenbar in Israel eine schöne Sitte gewesen sein, mit Vorgärtchen, in denen dann die Pflanzen gewachsen sind. Also da war eben Wasser da, dann wurden immer wieder auch begossen und sind dann starr geworden. So sind die, die im Hause Gottes ihre Heimat haben. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen. Ich freue mich immer, Frau Amelung, wenn Sie sich aufmachen. Sie gehören zu uns. Gell? Und waren noch im Ausflug mit. Ich will das mal hier sagen, all die Alten. Das ist für uns ein ganz großes Geschenk und auch die Jungen. Es ist eine große Missachtung des Alters da. Da sieht man etwas von der Treue Gottes. Gerade auch in einer schweren Lebensführung. Und so gibt es manche Alte unter uns, die wir auch immer ehren wollen. In den Gottesdiensten, in den Versammlungen. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So was Schönes, wenn man bis zum Sterben klar bleiben darf. Und man bis zum Schluss auch in der Fülle der Kraft stehen kann. Schwer, wenn man alle Sinne verliert. Und das ist eine besondere Gnade Gottes. Man kann das nicht, das eine gegen das andere ausspielen. Manche sagen, ja warum ist mein Mann so plötzlich gestorben und hat gar keine Zeit der Vorbereitung gehabt. Und andere sagt, ja, warum hat er so leiden müssen? Man kann das nicht sagen, aber dass man bis zum Schluss grünen darf, das ist was Schönes. Und wir sollten das als Trostwort auch wissen, wo Gott uns dann die Trauer gibt. Und einmal, dass man nicht sagen, ach, warum ist das so plötzlich gegangen, sondern es war eigentlich schön, mitten im erfüllten Leben heimgerufen zu werden. Das ist was Schönes. Dass man nicht die Last des Alters tragen muss und die Schwäche des Alters, das ausgezogen werden, jahrelang noch leiden müssen, sondern mitten in der Fülle seiner Arbeit, seines Wirkens abberufen zu werden, zu neuen Aufgaben in der Herrlichkeit. Ist auch schön. Und das steht hier. Aber dann noch bis zum Alter wirken können. In Israel war es ja so, dass man im Alter auch noch viel verantwortungsvolle Aufgaben wahrnehmen durfte. Ich meine, es ist heute, ich sage das immer so gern, weil ich auch schon älter werde, schon zum Vorbeugen. Es ist nicht recht, wenn man die Alten immer ausquartiert und ihnen nichts mehr gibt. Aber es ist schön, weil von den Alten auch sehr viel ausgeht. Und weil sie gerade aus dem reifen Leben sehr viel uns noch sagen können. Hans Brandenburg bis fast ins 90. Lebensjahr so unvergleichliche Bibelarbeiten gehalten. Und man kann das von vielen, vielen Leuten immer wieder sagen, was das war an Klarheit und Gedankenfülle. Ein Geschenk für alle, die es hören. Dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht an ihm. Das ist nicht nur ein Psalm für das Sabbat, sondern ein Psalm auch für den Dienstagabend. Und nehmen Sie ihn mit in diese Nacht und freuen Sie sich daran. Und ich hoffe, dass Sie immer wieder daran denken, diese verschiedenen Punkte, die uns Gott daran zeigen wollte.